Und jetzt unternehmen wir mit Ihnen eine Zeitreise und gehen Tag für Tag durch das Jahr 1945. Der Filmemacher und Autor Volker Heise hat in seinem neuen Buch 1945, so heißt es, ganz unterschiedliche Perspektiven von Tätern und Opfern, von Mitläufern und Menschen, die in den Widerstand gegangen sind, zu einer Art Collage zusammengestellt, die bei aller Sachlichkeit den Atem durchaus stocken lassen. Am Sonntag wird das bei der schönen Lesung im großen Sendesaal, in einem kleinen Sendesaal vorstellen. Und ich freue mich sehr, Volker Heise ist jetzt hier bei mir am Radio 3 Studio. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Heise. Schön, dass Sie hier sind. Knapp 500 Seiten sind das in Ihrem Buch diese Woche erschienen. Und das liest sich so ein bisschen, als hätten Sie ein Drehbuch geschrieben zu einem Dokumentarfilm. Der Anlass, dieses Buch zu schreiben, ist sicherlich auch das Jahr 2025, denn da ist es dann 80 Jahre her. Wie geht's Ihnen mit diesem Jahr 1945? Wir haben uns eben schon kurz drüber unterhalten. Für mich ist eine Familienerzählung immer ganz präsent. Meine Mutter hat immer erzählt, wie sie als Fünfjährige an der Hand ihrer Großmutter von Jüterbock nach Berlin zurückgelaufen ist. Das hat 3 Tage gedauert. Muss eine unglaubliche Tortur gewesen sein. Sie hat das, wie gesagt, bis zum Schluss erzählt. Sie selbst sind Jahrgang 61. Gibt es auch solche Erzählungen bei Ihnen in der Familie?
Ja, klar. Also ich glaube, das Buch ist ja meinen Eltern gewidmet, Ingo und Hermann Heise. Und die sind beide Kriegskinder. Mhm. Und das heißt, wir haben ganz unterschiedliche Erinnerungen, die aber bei uns relativ spät erst aufgebrochen sind. Ich glaube, das geht den meisten so. Die meisten haben Eltern gehabt, die nicht darüber geredet haben oder nur ansatzweise. Und so war das auch bei meinen Eltern. Die haben erst sehr spät, meine Mutter sogar erst kurz vor ihrem Tod, überhaupt erzählt, was sie in der Zeit erlebt hat. Und diese Kriegskinder-Generation, die Generation meiner Eltern und der Eltern der Freunde um mich herum waren, ist, glaube ich, eine sehr besondere und sehr vom Krieg geprägte Generation, auch wenn das gar nicht so sichtbar war. Also deshalb, auch wenn wir es nicht wussten, war es immer da.
Und es ist eben so, dieses Jahr 1945 ist ein Ausnahmejahr. Die Jahre davor natürlich, die Kriegsjahre waren auch Ausnahmejahre, aber dieses ist ein besonderes.
Genau, weil im Grunde genommen dreht sich ja da die Geschichte. Ja. Wobei man sagen muss, und ich versuche das auch in dem Buch so zu erzählen, ist es auf einer Seite, man fragt sich ja, was ist das? Ist es eine Befreiung oder ist es eine Niederlage? Ist es eine Niederlage, die eine Befreiung ist oder eine Befreiung, die auch eine Niederlage ist? So, und da kommt beides zusammen. Ja, das ist natürlich eine Niederlage. Ja, also eine Niederlage, das Deutsche Reich hat eine Niederlage moralisch, militärisch, wirtschaftlich, sozial, also wirklich auf allen Ebenen erlebt. Und das ist die eine Seite und gleichzeitig ist die Befreiung vom Faschismus. Also diese beiden Dinge kommen da zusammen, es dreht sich, es kommt eine neue Herrschaft. Ne? Und gleichzeitig gibt es aber eine wahnsinnig starke Kontinuität. Ja, die Leute hören ja nicht auf, die zu sein, die sie sind und das zu machen, was sie machen. Ja? Und das ist diese Mischung aus harter Bruch, bei gleichzeitiger Kontinuität, die habe ich versucht, in dem Buch zu erzählen.
Nicht nur versucht, es ist Ihnen gelungen.
Danke.
Und das ist tatsächlich, ich habe das eben gesagt, da haben Sie so ein bisschen die Augenbraue hochgezogen. Es liest sich ein bisschen wie ein Dokumentarfilm. Ist Ihnen das ganz bewusst so gewesen?
Naja, ich mache ja Dokumentarfilme. Ja, ne? Also von daher ist es bestimmt so, dass wenn ich schreibe, ich auch beeinflusst bin davon, wie ich schneide. Ganz klar. Ne? Wobei man sagen muss, wir haben ja auch einen Film gemacht über das Thema, zweimal 90 Minuten. Und da habe ich aus dieser Sammlung an diesen vielen Quellen, die ich hatte, ich habe 2 Jahre vorher angefangen, Quellen zusammenzusuchen für diesen Film. Und ich arbeite mit Zettelkästen. Ich habe einen großen, große, große Zettelkästen.
Ich wollte gerade sagen, das muss riesig viel Zettelkästen
genau
sein.
Ja, und aber am Ende sind es vielleicht 30 Seiten, die in diesen Film gekommen sind. Und ich war immer total unzufrieden, dass ich nicht mehr erzählen konnte. Weil im Film erzählen sie immer über Bilder. Bilder sind das A und O im Film. Und im Buch ist es eben so toll, dass man in die Menschen hineingucken kann, sehr viel mehr, weil sie viel, viel mehr auch in ihren Tagebüchern von sich erzählen, weil sie viel mehr aus dem Inneren heraus erzählen. Und das ist natürlich eine Stärke, die eigentlich nur bei der Literatur liegt und nicht beim Film. Film ist immer sehr Äußeres, sehr Handlung, sehr Bewegung. Aber natürlich, also ich bin Filmemacher und wahrscheinlich kommt so eine Art von dramaturgischem Handwerk dann bewusst oder unbewusst mit in das Buch rein.
aneinander geschnitten. Ich nenne das mal tatsächlich so, auch im Buch haben Sie da eben ganz unterschiedliche Perspektiven. Da ist zum Beispiel so eine Warenhaussekretärin, die ist so ein bisschen die Stimme aus dem Volk heraus. Ich, ganz junge Frau, glaube ich.
Brigitte 16, Eike, 16.
Genau, Brigitte. Die in einer arisierten Bekleidungsgesellschaft, die freut sich am 9. Dezember 1944, Sie fangen ja etwas vor 1945 an, über ein herrliches Nachthemd, heißt es da, mit passendem Unterkleid und Schlüpfer aus hellblauer Seide. Ein Tag später wartet der Widerständler Helmut James Graf von Moltke auf seinen Prozess vor dem Volksgerichtshof und die Journalistin Ruth Andreas Friedrich versucht, Menschen wie ihn vor dem Tod zu bewahren. Das sind so viele Dokumente, so viele Quellen. Sie haben gerade Ihren Zettelkasten angesprochen. Ja. Wo haben Sie denn recherchiert, um Gottes Willen?
Oh, also man muss
jahrelang wahrscheinlich.
Ja, also erstens bewegt mich das schon lange und ich sammle schon lange. Also Tagebücher und Büchererinnerungen und so weiter. Also die stapeln sich bei mir. Ich habe jetzt mittlerweile so, wie nennt man das, so Plastikkästen, ja, voller Bücher, die bei uns auf dem Dachboden liegen jetzt. Aber Brigitte Eike zum Beispiel, das ist gar nicht mein Erfolg. Das hat Annette Graschnau und andere haben dieses Tagebuch einfach entdeckt. Das ist eine einfache Person gewesen, Brigitte Eike, also ein einfacher Mensch. Und die hat Steno gelernt und die hat Schreibmaschine gelernt und deshalb hat sie dieses Tagebuch geschrieben. Also im Gegensatz zu jemandem wie Josef Goebbels, der Tagebuch für die Nachwelt schreibt, hat sie das nicht getan. Und deshalb ist es so ein großer Schatz, dieses Tagebuch zu haben, weil da schreibt jemand, dem es total egal ist, wie das auf andere wirkt, sondern die schreibt einfach, wie ihr sozusagen die Schnauze gewachsen ist. Und das ist toll, weil das ist so selten, dass man Tagebücher von Menschen hat, die keine Schriftsteller sind, keine Künstlerin, keine Politiker, sondern einfach jeden Tag zur Arbeit gehen und das aus dieser Perspektive zu sehen, ist echt ein großes Geschenk. Ja.
Wie geht's Ihnen damit, Volker Heise, wenn Sie das lesen, dieses Tagebuch? Die freut sich da über diese Unterwäsche. Mhm. Wir haben den Draufblick heute, wir wissen, was parallel passiert ist, der Holocaust. Macht Sie das wütend, wenn Sie das lesen, oder ist das einfach menschlich?
Nee, es macht mich nicht wütend. Ich finde, das ist ein 16-jähriges Mädchen, die ist im Faschismus aufgewachsen, die hat nichts anderes kennengelernt. Und eigentlich in ihrem Tagebuch geht es um nichts anderes. Ich bin 16, ich möchte leben, ich möchte Spaß haben, ich möchte Freunde kennenlernen, ich will erste Liebe erleben, ich will ins Kino gehen. Also all das, was man mit 16 ja auch machen sollte. Ja? Und das will sie. Und das will sie bloß in einer Zeit, die es ihr nicht wirklich erlaubt. Und dagegen irgendwie kämpft sie auch an. Und das finde ich großartig. Also es geht, ich kann jemanden wie sie mit 16 überhaupt nicht verurteilen. Auf keinen Fall. Während Leute, die schon ein bisschen älter sind und die das mitverantwortet haben, was passiert ist, die sollte man dann schon zur
Rechenschaft ziehen. Gibt es Stimmen, die in Ihrem Buch vorkommen, die Sie tatsächlich im Nachhinein noch wütend machen?
Ja, also jemand wie Heinz Guderian, nicht? Also der den Blitzkrieg erfunden hat und sich so im Nachhinein wie so eine Art Widerstandskämpfer dargestellt hat, das macht einen dann schon wütend. Nicht? Der hat von Hitler ein eigenes Gut geschenkt bekommen für seine Tätigkeiten. Das ist nur ein paar Kilometer von einer der großen Vernichtungsorte entfernt gewesen. Solche Leute machen einen wirklich wütend. Und wenn man dann sieht, diese Bilder im Nürnberger Prozess, wie diese Hauptkriegsverbrecher da sitzen und einer nach dem anderen aufsteht und sagt, nicht schuldig, ja, das macht wütend, ja, weil das sind einfach Feiglinge.
Ja, das kann man wirklich nicht anders sagen. Vielleicht gibt es noch größere Worte dafür.
Ja.
Das ist ein Geschichtsbuch wirklich der besonderen Art. Ich glaube, was Ihnen wichtig ist, Sie möchten nicht pädagogisieren. Sie möchten den Leser, die Leserin auch selbst urteilen lassen. Sehe ich das richtig?
Ja, absolut. Also das finde ich auch immer nicht die richtige Haltung, den Leuten zu sagen, was sie denken sollen, sondern ihnen die Dokumente zu geben oder zu präsentieren, auf deren Grundlage sie dann denken können. So, das ist meine Haltung. Ja. Auch beim Filmemachen.
Auch beim Filmemachen, natürlich ganz klar. Es gibt 1945 natürlich einzelne Daten, die herausragen aus dem Jahr, der 27. Januar, die Befreiung von Auschwitz zum Beispiel, der 30. April natürlich, der 8. Mai auch. Sie stellen allerdings keinen Tag jetzt so besonders heraus, also beiläufig fast bekommt man mit, was an diesen Tagen passiert ist.
Ja, weil das sind wirklich auch, man muss das ja wie so eine Welle sehen, ne? Also der Krieg geht erstens wie so eine Welle durch Deutschland. Also eigentlich erreicht er Deutschland ja, bis auf die Bomber, die von oben kommen, erreicht er Deutschland ja tatsächlich erst in Ende 44, Anfang 45. Und dann geht es wie eine Welle so von beiden Seiten, von Ost und West, durch das Land auf Berlin oder besser gesagt auf die Elbe zu. Und von daher ist, glaube ich, für die Einzelnen spielen diese großen Daten, die wir heute sehen, so aus dem Nachhinein, spielen für die Einzelnen, glaube ich, gar nicht so eine große Rolle. Ja? Weil die, für die spielt eine große Rolle, wie überlebe ich das Ganze? Ja, also wie gehe ich jetzt mit meinem neuen Alltag oder mit meinem alten Alltag um? Und das war für mich eigentlich die wesentlichere Perspektive, sodass man zwar da hinten irgendwo Potsdamer Konferenz, für die meisten Berliner, die haben das gar nicht richtig mitgekriegt. Ja, für uns ist das heute ein großes Thema, aber die meisten haben das gar nicht mitgekriegt. Da waren halt ein paar Leute da am Rand von Berlin in Potsdam und haben miteinander geredet. Aber die meisten hat das eigentlich auch nicht geschert. Die hat geschert, wo kriegen wir Wasser her, wo kriegen wir was zu essen her. Punkt.
Oder so wie die junge Sekretärin, die nach Kriegsende dann zu Sonderdiensten herangezogen wurde.
Ja, genau, genau. Aber auch da ja Glück hat, nicht? Ja. Also die wird zuerst zu Sonderdiensten, also sie ist ja beim BDM, sie hat da, spielt da sogar eine wesentliche Rolle. Also ja, was heißt wesentliche Rolle? Sie ist Parteimitglied, sie ist beim BDM, sie ist jetzt nicht ein einfaches Mitglied. So, und ich glaube schon im August ist sie bei der antifaschistischen Jugend.
Genau, und ärgert sich an einer Stelle, dass andere auch zu Sonderdiensten eingezogen werden müssten, aber sich irgendwie immer durchmogeln.
Genau, die waren auch Nazi. Ne? Sie sagt ja auch, ich war Nazi, jetzt kriege ich es irgendwie aufs Butterbrot geschmiert. Und die anderen aber nicht, und das ärgert sie.
Ja, ja. Fast lakonisch wird das beschrieben. Ja. Jeden Monat ist bei Ihnen im Buch ein Foto vorangestellt, das schon ein bisschen was über diesen Monat erzählt. Der viel zu junge Soldat, ganz am Anfang des Buches zum Beispiel, Menschen auf der Flucht aus dem Osten, da kommt natürlich dann wieder der Mann der Kamera zum Einsatz, der Filmemacher. Wie haben Sie die ausgewählt, die Fotos?
Ich habe immer geguckt, was ist sozusagen die Hauptgeschichte in diesem Monat oder was denke ich, dass die Hauptgeschichte in diesem Monat ist. Und danach haben wir dann immer die Fotos gesucht. Und manchmal war es auch eher intuitiv. Ja. Also das Januarbild zum Beispiel sind Häftlinge aus dem Konzentrationslager, die sozusagen weggeführt werden. Und da in dem Monat spielt das eben eine große Rolle, dass die Konzentrationslager im Osten werden alle aufgelöst, die Transporte in den Westen, also ins Innere des Reiches, sind im Gange. Und das war mir dann auch wichtig zu erzählen, dass also die Transporte gingen ins Innere des Reiches. Dann wer Auschwitz überlebt hat und den Transport überlebt hat, der kommt zum Beispiel nach Mittelbau-Dora. Wenn er Mittelbau-Dora überlebt, und das erzähle ich in dem Buch auch, dann kommt er nach Bergen-Belsen. Wenn er Bergen-Belsen erlebt, dann erlebt er die Befreiung. Aber die meisten überleben das nicht. Ne? Und dann habe ich versucht zu erzählen, wie der Lagerkommandant von Bergen-Belsen war vorher in Auschwitz. Und der wird dann verhaftet und der wird verurteilt und am Ende hingerichtet. Also versuche sozusagen, diese Linien durchzuziehen. Und dafür haben wir dann immer für diese Linien die Fotos gesucht.
Das sind zum Teil so tragische Lebensschicksale, von denen Sie natürlich da berichten oder berichten lassen, in O-Tönen, muss man ja sagen. Was ist Ihnen besonders nahe gegangen, Herr Heise?
Nahe gegangen, also geht einem ja alles, ja. Ich wollte eigentlich ein Buch schreiben, das lakonisch ist und das davon lakonisch auch erzählt und jetzt nicht auf die Tränendrüse drücken, sondern einfach sagen, okay, hier sind sozusagen die verschiedenen Blicke auf dieses Ereignis. Aber was ich erstaunlich fand, war, als ich einen Brief eines jüdischen Anwalts, der rechtzeitig nach England gegangen ist und der dann die deutsche Delegation begleitet nach Berlin zur Unterzeichnung der Kapitulation und wie er Keitel und die anderen beschreibt. Und am Ende fragt Keitel ihn dann, ja, woher können Sie denn so gut Deutsch? Und dann überlegt er zuerst, sage ich ihm jetzt die Wahrheit? Und dann denkt er, nee, das hat überhaupt gar keinen Sinn, ihm die Wahrheit zu sagen. Ich sage ihm einfach, wir haben gute Schulen gehabt, Herr Keitel. Und damit hat er dann das Kapitel für sich beendet. Und also diesen Brief, das ist ein einziger Brief, mehrere Seiten lang, der hat mich irgendwie, fand ich, sehr bemerkenswert.
Herr Heise, kommen Sie ganz herzlichen Dank fürs Kommen, fürs Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Der Filmemacher und Autor Volker Heise auf Radio 3 über sein neues Buch 1945, erschienen bei Rowohlt, 464 Seiten sind es, 28 € das Buch, als E-Book 24,99 €. Und übermorgen, diesen Sonntag, stellt er es vor in der schönen Lesung von Radio 1 und Radio 3 im kleinen Sendesaal hier bei uns im Haus des Rundfunks. Der Schauspieler Ulrich Nöten liest dann aus dem Buch, Gesa Ufer moderiert. 18 Uhr geht's los, Einlass ab 17 Uhr. Karten gibt's online, auch über radio3.de. Sie sind aber auch mit uns live am Radio dabei, auf Radio 3 am Sonntag ab 18 Uhr.